Ja, aber es ist eigentlich auch ein sehr breites Spektrum an Toleranz. Also es wird häufig unterschätzt, wie viel Proteinüberschuss, aber auch Proteinmangel oder Mangel an anderen Nährstoffen eine gewisse Zeit zumindest kompensiert werden kann vom Tier. Ja. Und ich glaube, dass wir gut dran tun, und wieder zurück zu der Fleischgeschichte, dass wir gewisse Rohwaren entmystifizieren.
Willkommen zum Pet Panel Podcast, dem ultimativen Treffpunkt für alle, die im Heimtiersektor Fuß fassen und erfolgreich sein möchten.
Ich bin Klaus Wagner.
Und ich bin Annalena Klein. Und zusammen bringen wir euch tief in die Welt von Handel, Industrie und Hersteller im Bereich der Heimtierbranche.
In jeder Folge tauchen wir in aktuelle Geschehnisse ein, diskutieren die neuesten Trends und werfen einen kritischen Blick auf Themen, die unsere Branche gerade bewegen. Wir sind hier, um euch mit Fachwissen auszustatten, gemeinsam zu lernen und natürlich auch, um ein wenig zu schmunzeln.
Also ganz egal, ob du ein erfahrener Profi bist oder gerade erst in die faszinierende Welt der Heimtierbranche einsteigst, mach es dir bequem. Es wird professionell, persönlich und fachlich kompetent. Genau die Mischung, die du brauchst, um in der Heimtierbranche zu bestehen. Willkommen beim Pet Panel Podcast. Hallo Klaus, schön, dass wir uns heute zum zweiten Mal treffen im Pet Panel Podcast. Und wir haben uns heute ein spannendes Thema überlegt, das Thema Fleisch und dessen Herkunft.
Super, das ist nicht nur für uns spannend, sondern sehr interessant für die Hörerinnen, da bin ich mir sicher.
Absolut. Und wir versuchen, ich glaube nämlich, man könnte über das Thema 3 Stunden sprechen. Wir versuchen heute mal so ein bisschen die Essenz rauszuholen, die wichtigsten Fragen zu klären. Und es wird sicherlich noch Folgeaufnahmen zu dem Thema geben. Fangen wir vielleicht mal an. Warum ist es überhaupt wichtig, sich über die Fleischherkunft im Hundefutter, wobei man das gar nicht nur aufs Hundefutter beziehen muss, aber sich generell um das Thema Fleischherkunft im Hundefutter Gedanken zu machen. Warum ist es eigentlich wichtig, woher das Fleisch kommt und was für Gründe gibt es, sich damit zu beschäftigen? Und da steht natürlich relativ schnell weit oben das Thema Ethik und Moral. Da sprechen wir von dem Thema Massentierhaltung. Woher kommt das eigentlich, das Fleisch? Es geht aber auch den Aspekt der Umweltbelastung. Natürlich, und nicht zu vernachlässigen, das Thema Qualität. Werden wir gleich drüber sprechen. Und dann auch ganz wichtig für die Hunde, das Thema Gesundheit. Klaus, fangen wir doch mal an. Wie steht es um Ethik und Moral zum Thema Fleischherkunft? Was hast du Gefühle, wenn es um das Thema geht?
Ja, also dieses Buzzword Ethik, Moral fast zu hoch angesetzt. Aber andererseits wiederum leben wir in einer sehr reflektierten Zeit. Und der Zeitgeist sagt, dass wir uns immer mehr hinter die Kulissen bewegen eines Produktes. Hinter die Kulissen bedeutet, wie wurde das Tier gehalten, wie wurde es geboren, bis hin zum Schlachtprozess begleitet, wie weit ist es transportiert worden und natürlich auch am Schluss, am Ende des Lebens, wie wurde es geschlachtet und zerteilt und welche Wege haben dann die Schlachtkörperteile hinter sich gebracht, bis sie verarbeitet wurden. Also das heißt, einfach modern in die Supply Chain hineingehen und zu sagen, okay, wir als aufgeklärte, mündige Bürger übernehmen Mitverantwortung für das, was wir unseren Liebsten verfüttern. Vielleicht ist es auch wirklich interessant, nochmal kurz zu reflektieren, wenn wir über unser Hund und über unsere Katze reden, dann ist das immer höchste ethisch-moralische, ich sag mal, Grundlage. Wenn wir über Nutztiere reden, also über Tiere, die wir schlachten und essen, dann verdünnt sich das sehr schnell und wir gucken weniger hinter die Kulissen. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, die hinter Ethik und Moral stehen.
Ja, vielleicht hast du es auch schon gesagt, ne? Das Thema Ethik und Moral, vielleicht sollte man das umbenennen, den Stichpunkt als Verantwortung, die wir ja tragen. Und da ist ja dann gleich das Thema im Raum, gerade als Konsument verlässt man sich immer schon gerne drauf, dass das ja schon alles passt, weil irgendjemand, in Klammern die Regierung, schaut da ja drüber. So. Ist aber nicht so, oder?
Ja, ganz spannend. Also wir haben eine europäische Gesetzgebung, die in der Regel auch die nationale Gesetzgebung entspricht oder ihr entspricht, was Tierschutzgesetze angeht. Manchmal gibt es auch härtere in den einzelnen Ländern, was gerade Haltungsbedingungen angeht. Auch wir in Deutschland besprechen ja immer häufiger und die letzten Jahre war das sehr, sehr intensiv, jetzt akut Tierwohl als das Thema. Ich glaube, dass wir gut dran tun, da verbindlich für Europa ein Mindestlevel zu haben, der auch wirklich dem entspricht, was, ich sag mal, moderne Wissenschaft eben auch angibt. Außerhalb von Europa ist das Ganze sehr viel komplizierter, um nicht zu sagen, eigentlich überhaupt nicht beherrschbar. Da haben wir weder Einfluss auf die klassischen Schritte Geburt, Haltung, Transport, Schlachtung, noch haben wir wirklich, was heißt Einfluss, einen Überblick über die Transportwege, das heißt also, wie lange und vor allem auch welche Behandlung und auch wie sicher ist eigentlich Food Security, das, was da transportiert worden ist, bis zu uns. Sehr komplexes Thema.
Sieht man das? Sieht der Konsument das auf der Dose, wo das Fleisch herkommt im Moment? Kann ich das als Konsument sehen, prüfen?
Wir haben da eine riesige Diskrepanz, liebe Lena. Und zwar die Diskrepanz, dass wir auf der einen Seite, wenn wir im Supermarkt Fleisch kaufen, einen Herkunftsnachweis sehen. Schon in unserem ganz normalen Gastronomiebereich ist das aktuell noch nicht so, soll aber kommen. Im Hunde- und Katzennahrungsbereich ist das überhaupt nicht so. Das heißt, es wird zum Teil nicht verpflichtend logischerweise, dann, sondern freiwillig eine Angabe wie regional oder vorwiegend regional oder wenn möglich regional gegeben. Ganz offen, aber
aber das kann ja auch alles heißen. Also regional.
Wir sind weit weg von Verbindlichkeit und Klarheit. Und ganz offen, da wird ehrlicherweise auch ein bisschen, ich will gar nicht sagen Schindluder, sondern eher Verwirrung gestiftet.
Das heißt, ich bin mal so ein bisschen provokativ. Das heißt, ich als Konsument weiß nicht, woher das Fleisch überhaupt kommt und durch die nicht bestehende detaillierte Deklarationspflicht, also bedeutet, dass ein Hundefutterhersteller ist nicht verpflichtet, draufzuschreiben, welche Zutaten drin sind, sondern hat nur die Pflicht, die analytischen Bestandteile draufzuschreiben. Das bedeutet, anstelle von Fleisch, Hühnchenfleisch, müsste nur draufstehen, enthält x Prozent Proteine. Und um Hühnchenfleisch draufzuschreiben, muss auch nur 4% Hühnchen drin sein. Finde ich immer noch total, komme ich auch nie drüber weg. Ist einfach so wenig. Aber dann davon auf der Packung irgendwie Hühnchen, Hundefutter draufstehen. Das heißt, ich habe da wirklich überhaupt keine Möglichkeit zu sehen, außer der Hersteller ist so cool und sagt, wir sind transparent und ich schreibe alles drauf. Rein von der Gesetzgebung bin ich hier, oder mein Hund ist überhaupt nicht geschützt. Kann alles Mögliche drin sein. Muss noch nicht mal Fleisch sein, wenn Proteine draufsteht, oder?
Ja, das sind jetzt diverse Dimensionen von Herkunft oder beziehungsweise Rohwarenbeschaffung über Spezifikation, / Datenblatt dessen, was man bekommt, bis hin zu dem, was in der Rezeptur draus wird. Und am Schluss, was in der Deklaration gemacht wird. Dadurch, dass es auch ganz unterschiedliche Steps in der Supply Chain sind. Du kennst das stille Post-Syndrom. Am Ende kann auch was anderes rauskommen, als am Anfang reingekommen ist. Um jetzt konkret zu sein, also in der Tat, wir haben keine Gesetzgebung, die vorschreibt, dass der auf dem Datenblatt und nachher in der Rezeptur, / in der Deklaration, verbindlich die Herkunft, / Land wenigstens stehen würde. Haltungsform scheitert allein schon deshalb daran, weil wir gar keine einheitliche Haltungsform haben innerhalb von Europa zum Beispiel. Innerhalb von Deutschland scheint es jetzt so zu kommen. Dann wird noch sehr spannend sein und bleiben, ob das überhaupt deklarierbar ist, weil die Auftrennung der Nebenstromprodukte nach dem Schlachten ist nicht trivial. Das ist ja ein sehr komplexer Vorgang. Und wenn man dann eben sagt, was ist dir wichtiger? Ist dir wichtiger, dass man das Geflügelherz getrennt vom Muskelmagen, getrennt vom Innenfiletrest hat? Oder ist dir wichtiger, dass du Tierwohl Haltungsstufe 1, 2, 3 und 4 getrennt hast? Und diese Fragen, die sind alle noch nicht mal gestellt, geschweige denn beantwortet. Deswegen aktuell ist es so, dass der Hersteller sich eigentlich nur, und darum geht es ja hier vornehmlich, die Hersteller, Markeninhaber müssen sich darauf konzentrieren, erstens so genau wie möglich vom Lieferanten, wenn es nicht selbst der Lieferant ist, den man quasi hat, sondern also sprich, man kauft das Produkt bei einem anderen Hersteller, der wiederum woanders das herhält, und dann am besten holt man sich wirklich das Datenblatt selbst. Und dann hat man auch eine Sicherheit und eine Klarheit.
Da ist auch einfach wieder der Hersteller derjenige, der es richtet, ne? Also das haben wir so bei Nachhaltigkeitsthemen und so immer. Da ist jetzt so, da kommt von oben nichts. Also vielleicht um eingangs haben wir gesagt, kann sich der Konsument irgendwie so ein bisschen darauf verlassen, dass das schon alles passt, was hier so im Handel steht? Können wir sagen, nein, können wir nicht. Fehlt es an Regularien und Gesetzgebungen, und dann halt auch wirklich überhaupt keine Transparenz, was da tatsächlich drin ist.
Man muss dazu sagen, dass Transparenz im Fleischbereich sowieso echt schwierig ist. Gell? Weil auf der einen Seite eine zunehmende Zentralisierung der vor allem Schlachtprozesse jetzt zum Beispiel klares Ziel war, dadurch das Qualitätslevel, was auch immer man unter Qualität in dem Zusammenhang versteht, Qualitätslevel wurden immer schärfer, immer härter und dadurch gab es einfach und gibt es immer weniger Schlachthöfe zum Beispiel. Gleichzeitig ist es so, dass die Auftrennung, wir sind ja im Nebenstromproduktbereich. Wir sind nicht im Primärprodukt. Also Primärprodukt, wo die höchste Wertschöpfung rausgeholt wird. Ja. Und solange wir eben so günstiges Fleisch in Form der Nebenstromprodukte einsetzen, würden wir aus der Nummer fast nicht rauskommen. Also das heißt, es kostet was. Die Frage ist, ob es die Markenhersteller und der Endkunde bereit ist zu bezahlen.
Aber das ist ja auch spannend. Und du sagst, Hauptstrom, also das Hauptprodukt, oder vielleicht mal, um es zu vereinfachen, wir sprechen von Filet und dem Rest, in Anführungsstrichen. Weil das ist wieder das, was mich so ganz, ganz arg stört. Und das ist ein Thema, das mich echt auf die Palme bringt, ist, wenn irgendwo draufsteht Lebensmittelqualität. Weil dann ja der Konsument denkt, das ist das, was man mir auch zum Essen zumuten würde. Das hat er aber gar keine Aussage über die Haltungsform. Das bedeutet unter gar keinen Umständen, dass da Tiere auf der Weide standen. Und gleichzeitig ist es ja auch komplett, und dann sind wir dann schon fast wieder beim Thema Nachhaltigkeit oder immer noch Verantwortung, so dass es ja auch gar nicht verantwortungsvoll ist und nicht nachhaltig, wenn wir nur Filetstücke an alle füttern, an Hunde, Katze und Mensch, und die Reste nicht verarbeitet werden. Jetzt haben aber diese tierischen Nebenerzeugnisse und Reste ein echt schlechtes Image. Bekommen wir das nochmal gedreht? Weil ich glaube, da fehlt es ganz, ganz arg an Aufklärung, dass es nicht alles Müll ist und ekelhaft, was dann da so neben raus, was dann da übrig bleibt.
Also ich glaube, auch wiederum eigentlich ein Deep Dive, wobei das ist ja genau das Ziel von unserem Podcast und unserer
Hörerin. Es sind so viele Themen in dem Bereich. Ja, genau. Ja.
Also es wird eine ganz klare Unterscheidung in der Kategorie 3. Also Kategorie 3 sind die Materialien, die für als Nebenstromprodukte für den menschlichen Verzehr nicht vorgesehen und erlaubt sind, aber für den tierischen Verbrauch.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ja, okay, das ist in erster Linie sind das alle Produkte, die aus ethischen oder kommerziellen Gründen nicht dem Menschen verkauft werden können. Mhm. Das sind viele Innereien inzwischen. Früher haben wir viel mehr Innereien gegessen. Heute wird viel auch Schweinefüße oder Kopffleisch oder Stichfleisch. Stichfleisch ist zum Beispiel ganz klassisches Kategorie 3 Material, was unter keinen Umständen verkauft werden darf dem Menschen wegen Infektionsgefahr.
Und die gibt es dann beim Hund nicht mehr?
Diese Gefahr?
Ja. Yeah.
Nein, die gibt es dann nicht. Nein.
Also aber macht ja jetzt erstmal Sinn, dass man sagt, okay, wenn der Mensch irgendwie da für den Menschen eine Gefahr ausgeht, warum geht für den Hund keine Gefahr aus?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir eine ganz harte europäische Gesetzgebung haben, die sicherlich auch geschuldet der BSE-Krise vielleicht die härteste der Welt ist. Also das heißt, wir Hundefutterhersteller und die Katzenfutterhersteller müssen alle Kategorie 3 Materialien einer harten Prozedur unterwerfen, unter anderem ganz klar eine Temperaturbehandlung über eine gewisse Zeit von über 90 Grad. Das passiert im Trockenfutter automatisch, im Nassfutter in der Regel auch. Es gibt da ja auch jetzt neue Ansätze, um auch nicht ganz so hohe Temperaturen, um einfach low-processed Produkte zu bekommen. Aber auch die müssen immer die europäische Gesetzgebung erfüllen. Also das eine ist die Tatsache, dass man steril und keimfrei dem Hund und der Katze Fleisch gibt. Das zweite ist als Qualitätsbegriff, ja. Das zweite ist, dass natürlich die Qualität der unterschiedlichen Nebenstromprodukte sich auf Proteinverdaulichkeit zum Beispiel auswirkt. Wenn ich Federmehl nehme, was nicht hydrolysiert ist, dann habe ich eine schlechte Verdaulichkeit, eine schlechte Futterausnutzung, schmierigen Kot bis hin zu natürlich deutlich höheren Kotmengen. Also das heißt, Federmehl nicht hydrolysiert ist echt keine gute Rohware. Hydrolysiert ist eine sehr hochwertige Rohware, wird aber bei der Endkundin abgestraft durch, ich will meinem Hund ja keine Federn verfüttern. Unter ökologischen Gesichtspunkten, unter ökoeffizienten Gesichtspunkten wäre das genau richtig. Also wir müssen lernen, alle miteinander, die Industrie als erstes, und zwar wenn wir spätestens über zum Beispiel immerwährende Preiserhöhungen reden. Also ja, Stichwort Inflation. Wir können die Preiserhöhung eindeutig senken im Interesse der Kunden, wenn wir weniger auf die Filets und Muskelfleisch abzielen, sondern eher auf die Produkte, die massenhaft da sind. Fleischknochenmehl zum Beispiel ist massenhaft vorhanden. vorhanden.
Aber das ist ja jetzt schon, also das, da, ja, da gehört natürlich jetzt aber schon auch beim Konsument ein Verständnis dazu, weil, also ich muss es auch sagen, und ich habe hier gleich noch eine Liste und wir gehen das mal durch. Das sind natürlich ja, Härtefälle. Aber Federn als Proteine, also das ist halt das, was ich sagte, Proteine sind Proteine, aber Proteine sind nicht immer Fleisch. Das lernen wir ja auch in der vegetarischen Hundeernährung, ne? Erbsen, Bohnen, Linsen und so weiter. Aber da muss ich jetzt auch sagen, habe ich jetzt nicht so ein gutes Gefühl damit. Also ich kann den Konsumenten, ich kann das schon nachempfinden, wenn man sagt, okay, ja, ein bisschen mehr Erbsen da rein, das kriege ich noch hin. Ne? Wir haben Pilze als Proteinquelle, also gibt's. Wir hatten schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen. Aber Federn, so, und da gibt's ja Sachen wie Klärschlamm. Also da gleich als Ergänzung in Europa verboten, aber wir wissen ja nicht, wo das herkommt. Das ist ja wieder das, ne? Es ist ja schön, dass in Europa einiges verboten ist, aber wenn wir nicht wissen, was aus Europa kommt und das nicht, dann hilft uns das ja nicht. Ich kann da schon so ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, so, nee, irgendwie, das geht mir dann zu weit. Es ist wirklich, das fühlt sich nicht mehr gut an als Futter.
Das stimmt. Aus der Sicht der Endkundin muss ich ein bisschen Entwarnung geben. Also grundsätzlich, in dem Moment, wenn man eine offene Deklaration oder eine halboffene Deklaration hat und liest, dann müsste da Klärschlamm oder auch Hufe oder anderes schon stehen, weil das ist eine ganz klar zu benennende Zutat. Ja, also das ist jetzt kein Mischi-Waschi. Und in der Tat, die Kategorie 3 Materialien beinhalten ein sehr breites Spektrum an Rohwaren und Zutaten, die einzuteilen ist nicht immer auch ganz trivial, vor allem, weil die manchmal auch gemischt auftauchen. Ja? Also gemischt bedeutet vom Schlachtprozess.
Also was ja übrigens auch das Finanzamt auf die, oder mich, ich beschäftige mich gerade mit Steuersätzen für diese Produkte, gerade im Snackbereich, da wird man, ich weiß nicht, ob es irgendjemand versteht, darf sich gerne bei mir melden. Ich brauche da noch Nachhilfe. Aber oh mein Gott. Ja, es geht halt immer genau, wie du sagst, es geht halt immer darum, was kann für den menschlichen Verzehr noch verwendet werden und was nicht. Und da haben wir es, um es jetzt mal ganz drastisch und deutlich zu sagen, in Ochsenzimmer wollen wir nicht essen, ist dann auf jeden Fall, ja, auch Kategorie 3 ist jetzt aber für den Hund super und ist auch nicht ungesund und hat, naja, ob es jetzt keinen Ekelfaktor hat, weiß ich nicht. Grüße an die männlichen Zuhörer da draußen, aber es ist okay, wenn wir das dem Hund füttern und bei diesen Geflügelfedern und diesem Mehl ist es halt irgendwie, fühlt sich's wieder anders an.
Ja und nein. Also ich glaube, wir kommen dahin, dass wir ressourceneffizient haushalten müssen auf Dauer. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Hurra schreien muss beim Federmehl, aber spätestens bei Separatorenfleisch, Achtung, Separatorenfleisch, da hört auch jeder genau zu. Und das ist ja, ich sag mal, unisono und das ist auch glasklar. Wir haben Separatorenfleisch in rauen Mengen, was auch absolut richtig ist. Also Separatorenfleisch ist ja nichts Anrüchiges oder per se Schlechtes. Es ist ein mechanisch vom Knochen getrennte Proteinmasse, die dann auch durchaus ganz kleine, mikroskopisch kleine, für den Verzehr vollkommen ungefährlichen Knochensplitter enthalten kann. Und das ist eine sehr, sehr hochwertige Proteinquelle. Und die wird auch massenhaft eingesetzt, in Trockenfutter wie in Nassfutter. Und bloß, es gibt halt keiner schreit Separatorenfleisch drauf, sondern man schreibt Muskelfleisch drauf oder nur die Tierart und das Fleisch oder so. Also über die dehnbaren Deklarationsbegriffe möchte ich jetzt gar nicht fabulieren, steht mir nicht zu, weil das muss jeder mit sich selber klären und auch mit ihrer Zielgruppe am Ende des Tages. Ich kann nur sagen, als Tierernährer vom Tierseite her spricht genauso wenig gegen ein hochverdauliches Separatorenfleisch wie gegen ein hochverdauliches Federmehl für den Einsatz beim Hund. Dass das natürlich immer das Bild erzeugt, ich fütter jetzt dem Hund etwas, was er überhaupt nicht verdauen kann oder in der freien Wildbahn nicht fressen würde. Ja, das mag sein, aber wir ernähren uns ja auch als Menschen komplett anders als das, was wir vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren als natürliche Ernährung angesehen haben.
Kennst du das, die Pizzahunde, das Toskana-Experiment? Kennst du das?
Nein.
Ganz, ganz spannende Studie ist ein Pärchen, die haben in der Toskana über wirklich einen langen Zeitraum, gibt es ein Buch, das wird aber irgendwie gar nicht mehr aufgelegt. Ich hab's da, ich schick's dir gerne, jedem, der es lesen möchte. Und zwar haben die Wildhunde beobachtet. Wie ernähren die sich eigentlich? Weil du das gerade sagtest, ne? Die, was der Hund in der Wildbahn isst. Und da kam raus, dass die überhaupt gar nicht jagen. Das machen die als Hobby und zum Spaß. Aber alles, was der wilde Hund mal fängt, ist vielleicht eine Maus und Insekten, wo wir ja auch so ein Thema haben. Hunde und Insekten. Mhm. In der freien Wildbahn fressen die das. Und das heißt deswegen Pizzahunde, weil die suchen sich halt einfach auf dem Müll und Menschen werfen weniger Fleisch weg und halt mehr Pizza und Pasta. Und deswegen ist das genau das, was der in Anführungsstrichen moderne Wildhund frisst Pizza und Pasta und ist damit erstaunlich gesund. Auch das wurde untersucht. Das als kleiner Exkurs zum Thema überhaupt, wie viel Fleisch braucht der Hund? Ja.
Also ich will jetzt gar nicht zu tief in die Kinderernährung, ich habe mir nicht versprochen, in die Kinderernährung abtauchen, aber wer und wie viel sich wirklich Eltern und vor allem auch wie tief, ja, sich über die Ernährung ihres Kindes nicht nur informieren, sondern auch die Konsequenzen ziehen, ja, das mag jeder und muss jeder für sich selber entscheiden. Also Stichwort Zucker und Fettkonsum, was jenseits von allem, was von der GFE vorgeschlagen wird, liegt zum Teil, sonst hätten wir ja auch keine Adipositas. Ja, also das ist bei Hunden genau dasselbe. Wir haben aber eigentlich auch ein sehr breites Spektrum an Toleranz. Also es wird häufig unterschätzt, wie viel Proteinüberschuss, aber auch Proteinmangel oder Mangel an anderen Nährstoffen eine gewisse Zeit zumindest kompensiert werden kann vom Tier. Ja? Ich meine, ich glaube, dass wir gut dran tun und wieder zurück zu der Fleischgeschichte, dass wir gewisse Rohwaren entmystifizieren. Also, dass wir ganz klar sagen, okay, es gibt 2, 3 Rohwaren, die fallen massenhaft an, die sind relativ günstig und wir machen die salonfähig. Mhm. Und die Insekten, das war so eine Probe aufs Exempel, ja, vor 4, 5 Jahren, als wir angefangen haben in Europa. Inzwischen ist es zwar einerseits in vielen Produkten drin, aber noch lange nicht akzeptiert bei der Endkunden. Mhm. Und bei Pilzen, hast du angesprochen, ist es wesentlich leichter. Ja. Die Akzeptanz zu finden. Andererseits wiederum ist es schwerer, die Rohstoffe preislich so hinzubekommen, weil eben alles aktuell gegen die Nebenstromproduktpreise verliert, die wir bei Fleisch in Europa kennen.
Und wenn wir jetzt bei den Nebenstromprodukten bleiben und das Thema Herkunft, da hat aber jetzt der Konsument aktuell einfach wirklich super wenig Transparenz und man will das auch gar nicht transparenter haben, weil das halt auch so ein negatives Image hat, richtig?
Ja und nein, also es gibt auch, nicht weil ich jetzt jemanden verteidigen will, aber das Problem ist, dass es auch machbar sein muss. Und diese Machbarkeit in der Supply Chain, da gab es ja schon viele Ansätze und im Einzelfall bei Kaffee oder so, da geht das auch bis zum Kaffeebauern in Nicaragua oder sowas zurückzuverfolgen. Bei Fleisch ist es deutlich schwieriger, vor allem, weil irgendwann immer Zwischenhändler eingeschaltet werden, gerade um eben kleinere, exotischere aus dem Drittland befindliche oder auch in Europa, Deutschland kleinere Fleischherkünfte zu konservieren, was ja richtig ist, mit zum Beispiel gefroren und dann später eben weiter zu verkaufen, damit da auch Lose entstehen, also Lose ist immer Chargengröße, die dann eben für die Verarbeiter auch interessant sind. Also wir stehen halt auch einem permanenten wirtschaftlich-ökonomischen Druck gegenüber. Und ich meine, das lässt sich nicht wegreden. Also dadurch, dass wir in Anführungsstrichen von der schönen neuen Welt reden, ist sie noch lange nicht ökonomisch so umsetzbar.
Ich versuche gerade, wir haben jetzt über den ersten Punkt so lange gesprochen. Ich glaube, Klaus, wir machen einen zweiten Teil, wo wir dann auch auf das Thema Umweltbelastung nochmal eingehen. Ich würde aber gerne mal nochmal so ein kleines Fazit ziehen zu dem Thema. Also wir hatten es jetzt eigentlich von Verantwortung, dann sind wir in das Thema Qualität. Und ich glaube, und das ist bei dem Punkt wahrscheinlich das größte Thema, ist zum einen die nicht vorhandene Deklarationspflicht. Das Thema Lieferkettengesetz ist da. Es wird darüber diskutiert, ob es ausreicht, damit man sich damit wohlfühlt, was auf einer Hundefutterdose steht, wissen wir noch nicht. Aber auch wenn es das für einige Unternehmen wahrscheinlich wirklich komplizierter macht, es ist erstmal der richtige Weg, oder?
Ja, also wir reden ja in der späteren Folge über das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz verbreitert und vertieft. Also ich bin überzeugt davon, dass wir die Tierwohl- und Tierhaltungskennzeichnung in Zukunft sowohl beim Menschen als auch mittellangfristig beim Futter sehen werden. Ob die verpflichtend jetzt ist oder ob die freiwillig ist, sei nochmal dahingestellt, weil es ja auch, wenn man jetzt eben die Herkunft gar nicht richtig fassen kann, dann muss man auch irgendwo sagen, okay, ist es halt EU oder nicht EU, ob wir da hinkommen und wie wir da hinkommen aus Deutschland. Zum Beispiel hängt ja auch davon ab, ob wir meinen, geboren, gehalten, geschlachtet oder eben nur in Anführungsstrichen verarbeitet. Also verarbeitet bedeutet der letzte Schritt bis zum Hundefutter. Und schon allein diese 4 Unterteilungen macht das Ganze nicht so einfach.
Das stimmt. Und ich finde, wie du sagst, Pflicht hin oder her. Wer es halt draufschreibt, schreibt es drauf und gewinnt Vertrauen. Wer es nicht draufschreibt, lässt Zweifel und Grund zur Sorge und das wahrscheinlich zu Recht.
Und da komme ich nochmal auf einen kleinen Punkt, den ich letztes Mal, glaube ich, auch schon angesprochen habe. Also die Endkundin wird, und das wird immer hoffentlich auch immer mehr, nachfragen bei dem Hersteller, woher kommt das Fleisch in deinem Futter, in dem Futter, was ich gekauft habe. Und ganz offen, da, je mehr diese Frage kommt, desto eher müssen die Hersteller auch wirklich gescheite Antworten geben. Mhm. Also mit so Larifari-Antworten, da kommt man nicht weit. Spätestens mit der Green Claim Directive muss das dann schon so sein, dass es auch wirklich verbindlich und klar ist. Mhm. Und das, wie du sagst, wer da eine ordentliche Antwort geben kann, wer im Einkauf seine Hausaufgaben gemacht hat, hat es nachher im Verkauf und in der Argumentation des Marketings deutlich einfacher.
Richtig. Und wenn wir vielleicht mal den Konsumenten nicht ganz in die Verantwortung ziehen wollen, es gibt noch eine Stufe dazwischen, in der befinde ich mich auch, da wir auch Fremdmarken verkaufen. Und das ist der Handel. Denn auch ich frage nach, wenn ich Sortimentsvorstellungen bekomme. Es kommt immer wieder Proben rein und neue Marken, die sich vorstellen. Und wir fragen ganz gezielt nach, okay, woher kommt es denn? Und dann kommt bei uns nur das im Sortiment, was ich ethisch und moralisch verantworten kann. Das würde ich mir wünschen, dass der Handel vielleicht auch schon anfängt, Fragen zu stellen. Dann muss es der Konsument gar nicht mehr tun.
Das stimmt, ja. Also ich will nur ein kleines Beispiel geben. Wir meinen immer oder manchmal Bio. Wir haben es ja auf dem ZZF-Forum gehabt und da war ja jemand da von Demeter. Und Bio, ja klar, das ist halt 20% teurer, 50% teurer, 100% teurer. Das ist im Hundefutterbereich gar nicht so. Das ist nicht so. Also das heißt, wir haben eine Auslobung einer Herkunft mit Bio, die zuerst mal, also das Fleisch interessanterweise ist schon teurer, aber das Futter ist nicht viel teurer, weil die anderen Futtermarken, die kein besseres Produktversprechen haben, sind einfach so teuer, so hochmargig, dass sie quasi schon die Diskrepanz oder die Differenz zu Bio komplett ausgeschöpft haben.
Wobei da gibt es wahrscheinlich schon ein breites Spektrum. Also ich, klar, selbst im Bio-Bereich, aber wenn man jetzt mal von einer, ich gehe mal vom Kilopreis, ich rechne mal einen Kilopreis, halt, das ist irgendwie auch für den Endkunden immer einfach nachzuvollziehen. Ne? Ich weiß so, was kostet mich das Kilo Hack beim Metzger? Aber wir haben dann schon eine Range, die echt hoch geht und wo wir schon teilweise das Doppelte haben für eine entsprechende. Weil wenn dann das Gemüse, und ich glaube, vielleicht ist das auch, was mit reinspielt, dass Gemüse noch Bio ist, damit dann eben halt das ganze Futter als Bio bezeichnet werden kann, dann haben wir da schon wesentlich teure Rohstoffe, oder?
Ja und nein. Also die Rohstoffkosten sind nur ein Teil der Gesamtkosten und Marketingkosten sind sehr hoch zum Teil. Das heißt, es gibt sehr viele Futter, die definitiv überhaupt nichts mit Bio zu tun haben, aber teurer sind als biologisch geclaimte Futtersorten. Also deswegen, am Ende, der Markt ist äußerst ausdifferenziert und ich rede jetzt hier nicht vom Differenz Aldi-Futter, also Aldi muss halt immer gerade stehen, irgendwie Aldi-Lidl-Futter im Vergleich zu dem günstigsten Preiseinstiegsfutter in einem Fachdiscounter, sondern ich rede eher von innerhalb des Premium-Segments die Produkte, die definitiv konventionellen Ursprung haben und dann eben biologisch hergestellt oder zertifizierte Rohwaren. Da gibt es keine so große Preisdifferenz mehr. Und ich glaube, dass die Preiseinstiegskäufer, für die stellt sich die Frage gar nicht. Wir gehen eher in den immer größer werdenden Mittelstand und Premium-Bereich. Mittel- und Premium-Bereich.
Da könnten wir jetzt nochmal drüber diskutieren, aber wir müssen zum Ende kommen, damit wir hier nicht den Rahmen sprengen. Aber Premium und was bedeutet eigentlich Premium versus Bio-Qualität ist ja auch mal noch eine spannende Frage, weil ich weiß gar nicht, ob ein Hersteller darauf eine Antwort hätte, was denn sein Premium-Futter Premium macht.
Das machen wir und darauf können sich unsere Hörerinnen schon freuen, auf diese bestimmt auch provokativ hinterlegte und unterlegte Folge.
Absolut. Schön. Wir kommen zum Ende. Wir haben noch nicht genug über Fleisch gesprochen. Wir freuen uns über euer Feedback. Das ist die zweite Folge heute. Themen, die wir vertiefen dürfen. Wir haben hier ganz, ganz viele auf der Agenda und freuen uns auf die nächsten Folgen. Danke fürs Zuhören.
Auf Wiederhören.